Tratsch und Tacheles. Mit Tesfay und Tesfu.
Wupp, wupp.
Hallihallo.
Wupp, wupp. Ich liebe dieses Intro so sehr.
Schon süß, ne?
Schon sehr süß.
So süß wie du.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tratsch und Tacheles mit Tesfay und Tesfu.
Guten Tag.
Eine Person von den hier Anwesenden hatte gestern Abend, es gibt euch einen kleinen Hinweis darauf, wann wir diese Sendung aufzeichnen, hatte gestern Abend Single Release Show und ich sage schon mal so viel, es bin nicht ich.
Wer könnte das so sein, Tesfay?
Wer könnte das so sein?
Ach, ich weiß es nicht. Das bin ja wohl ich. Ich meine, dass ich überhaupt noch zur Arbeit komme.
I know.
Jetzt, wo ich ein Popstar bin.
Jetzt, wo du ganz, ganz groß bist.
Dass ich mich hier sogar noch hingeschleppt habe.
Vielen Dank, Karik. Ich weiß es so zu schätzen. In deiner ewig nicht enden wollenden Güte
so
bist du heute hier erschienen.
Ich bin nochmal da. Mein
Und mit
Herz.
Dem normalen Fußvolk
ja.
noch diesen Podcast
ja,
aufzuzeichnen.
Ja, ja.
I love you so much. Hallo.
Tesfay, hallo. Gott, oh Gott, oh Gott. Da war ja OMG.
Oder?
OMG.
Aber so von.
Da war ja was los. Also.
Also, Tarik hatte gestern Single-Release-Show von
ja.
Halleluja.
Ja.
Song und Video ist jetzt draußen.
Ja.
Kann von euch bis zum Abwinken gestreamt werden.
Müsst ihr auch.
Müsst
Packen
ihr
wir
auch.
Euch in diese Shownotes.
So, und gestern gab es im Schwutz eine kleine Single-Release-Show, bei der Tarik Halleluja das erste Mal live auf der Bühne
ja.
performt hat. Tarik, ein bisschen mehr als 12 Stunden später.
Ja,
wie
oh Gott, oh Gott.
Dich?
Ich fühle mich, ich fühle mich durch den Wind.
Mhm.
Es gibt jetzt noch einfach so sehr, sehr viele Dinge einfach noch zu tun. Hier ist das falsche Coverbild bei Spotify. Das sind alles Sachen, so kleinteilige Dinge. Die Musikszene ist sehr, sehr kleinteilig.
Ja.
Da hat man gefühlt für jedes Department eine einzelne Person. Und ich bin so, oh mein Gott, ich bin's ja gerade irgendwie gefühlt mit tollen Leuten, aber irgendwie auch noch alleine, diese Kleinteiligkeit. Mhm. Aber wenn das alles gemacht ist, dann ist jetzt alles da. Das Video ist da, hast du schon gesagt. Der Song ist auf Spotify. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja so große, große Angst vor live singen
mhm.
und merke jetzt, dass das mir am allermeisten Spaß macht, dass das einfach so toll ist, diese Lieder jetzt mit anderen Leuten zu teilen und im besten Fall gefällt das denen und gestern den Leuten hat es krass gut gefallen und da muss ich wirklich sagen, ein großes, großes Dankeschön an vor allem Leila Bostic, mhm. die Schwester von Selina Bostic, die auch gestern da war und mir so viele Tricks und Dinge beigebracht hat, wie ich mich entspannen kann und wie ich Spaß auf der Bühne haben kann. Wieder Spaß auf der Bühne haben kann.
Ja, weil das ist, glaube ich, auch, also diese innere Haltung und die Freude, die man beim Singen empfinden sollte, oder die Emotionen, das muss ja nicht immer Freude sein, ne? Aber die Emotionen dann eben auch auf so einem geschützten Raum wie einer Bühne dann auch rauslassen zu können, das muss man sich halt auch trauen. Ne?
Ja.
Und es ist jetzt auch nicht so, als ob es irgendwie in der Vergangenheit nicht auch Momente gegeben hätte, die dir genau diese Freude oder diese Leichtigkeit auch genommen haben. Also,
voll.
Also das ist ja, es kommt ja, ist ja nicht irgendwie, keine Ahnung, von heute auf morgen passiert. Würdest du das teilen? Warum, wo das auf der Strecke geblieben ist, jetzt hier, wenn ich danach frage?
Also das Ding ist ja, dass ich ja, bis ich so 18, 19 war, ja Gesangsunterricht hatte tatsächlich und da jetzt auch ganz gut wieder draus ziehen kann, weil da halt schon was da ist. Ich habe halt dann damals irgendwann, als es dann darum ging, was will man denn werden? Und natürlich wollte ich irgendwie was mit Musik machen. Ich wollte irgendwie mich damals bei der Pop-Akademie bewerben. Und dann, als ich dann mal da so durchgelesen habe, was die alles von einem verlangen, nämlich auch, wenn man Gesang studiert, dass man ein Instrument spielen kann, was ich halt niemals konnte und dass man auch Noten lesen muss, also gesanglich auf eine Note reagieren können, das konnte ich nicht. Und meine damalige Gesangslehrerin meinte dann zu mir, Tarik, pass mal auf, wir können das schon in einem Jahr lernen und dich vorbereiten, aber da musst du hier ziemlich oft hinkommen. Und ich war 18, 19, Leute. Ich hatte andere Dinge zu tun. Ich war eine wilde kleine Partymaus. Ich war so, da gehe ich doch jetzt nicht hin. Und dann habe ich das einfach so ein bisschen verloren. Und deswegen ist dann auch so ein bisschen dann später so eine große Angst reingekommen, so eine Unsicherheit. Du hast es doch irgendwie dann doch nicht richtig gewollt. Dann kannst du es vielleicht auch nicht richtig. Und die habe ich jetzt halt einfach ein bisschen weggeschüttelt.
Hast du das Gefühl, dass Musik machen auch etwas... Also wenn man es vor allen Dingen in so Institutionen wie zum Beispiel der Popakademie oder einer Universität oder was auch immer macht, dass das auch was leicht Elitäres hat?
Ich glaube schon, weil ich glaube, die Tatsache, dass so diese Sache mit Instrumenten können, oft geht's dann auch um Klavier und Momente, die dann auch oft mit Klassismus, aber auch mit Rassismus verbunden sind. Und man sich manchmal denkt so, ja klar, wäre es irgendwie geil, wenn alle Kinder Piano und keine Ahnung was und diesen Zugang dazu haben. Das haben aber oft dann eher, nicht immer, aber öfters dann schon auch eher privilegierte Menschen. Und dann macht das natürlich auch was mit den StudentInnen, die dann dort an der jeweiligen Uni das machen. Und irgendwie... Ja, glaube ich, habe ich einfach so dieses Gefühl gehabt, dass ich da dann vielleicht doch nicht so richtig hingehöre, dass ich da hätte viel mehr für machen müssen. Und jetzt aber rückblickend denke ich mir so, meine Güte, irgendwie kommt Halleluja dann doch genau richtig, weil ich irgendwie jetzt auch durch meine Moderation einfach so eine Bühnensicherheit habe. Klar war ich aufgeregt, aber sobald Halleluja gesungen wurde und danach kamen ja noch zwei weitere Performances, danach war ich so, okay, let's go. Ich bin jetzt für mich da angekommen. Und es klingt so doof und irgendwie klingt es auch shady und auch so ein bisschen boulevardesk und billig. Aber irgendwie fühlt es sich doch so an, als hätten jetzt die 25 Jahre, auf denen ich auf dieser Welt bin, zu diesem Tag hingeführt. Mhm. Und alle diese Zeit, die ich mir da gelassen habe, auch wenn ich es vielleicht selber gar nicht so wollte, ergibt jetzt für mich richtig viel Sinn, weil die Tatsache, dass ich ja meinen Job habe, hat mir auch erlaubt, mich selber zu finanzieren. Ja, ich habe das ja alles selber gezahlt.
Komplett alles, ja.
Natürlich auch mit Freundschaftspreisen. Aber am Ende ist da eine ganz schöne Summe bei rausgekommen, die jetzt auch noch weiter mit der nächsten Single, mit der EP-Veröffentlichung im November dann, mit einer kleinen Minitour. Also da werde ich jetzt erstmal Geld reinbuttern. Das hatte ich früher gar nicht. Klar, ich hätte es auch anders machen können, aber ich mag auch diesen Look, den ich kreiere. Und das erlaubt mir nun mal die Zeit dazwischen, nämlich meine Jobs als Moderator.
Was war in der Zeit seither für dich als Musiker, als Künstler, als Performer, als Sänger das Schönste und was das Herausforderndste in den letzten zweieinhalb Jahren, seit du diesen Entschluss gefasst hast?
Also das Schönste war auf jeden Fall die Tatsache, dass ich ja mit so sehr rudimentären Ideen zu den coolen Leuten von Großstadtgeflüster oder auch zu Selina oder auch dann zu Yasmin Shakiri gegangen bin, Selina Bostik, dann haben die daraus Lieder gemacht. Und ich kam da so hin, ich habe so auf so einer Word-Datei, habe ich mir so, weißt du, die kleine Orga-Maus, habe so runtergetippt. Also der Song soll das vermitteln. Und eigentlich habe ich währenddessen schon mir Looks überlegt, wie ich da ausschaue. Und war so, können wir erstmal die Outfit-Frage klären? Und dann bin ich mit den kleinen Stichpunkten dahin. Und dann haben wir ganz, ganz viel geredet, wie Therapie. Und dann haben die aus diesen Ideen Songs gemacht.
Es ist aber so verrückt, dass du die als so schwammig empfindest, weil Rafa, nee, stopp, weil du, das hast du halt nicht gehört, weil du da hinter der Bühne warst gestern Abend, um dich umzuziehen, weil Rafa halt gesagt hat, ne, also eine von den Personen, mit denen du geschrieben hast, Rafa hat gesagt, dass er noch nie jemanden erlebt hat, der so fertig und so unfertig ist gleichzeitig. Also so hat er es nicht ganz formuliert, aber er meinte, natürlich hattest du, was Musikindustrie angeht, überhaupt gar keine Erfahrungen. Du bist aber für ihre Begriffe, ja, und das vielleicht auch nochmal in Relation zu rücken, auch für dich, für ihre Begriffe mit einem sehr klaren Konzept von dem, was du machen möchtest, dahin gekommen. Also es ist so crazy, dass du das als so vage empfunden hast.
Ja, ich meine, das Ding ist halt, Jen, Rafa, Chris und auch Selina und Yasmin sind ja so krasse Musikgrößen, gerade wenn es um deutsche Musik geht. Deutsch-Pop, Deutsch-Modern, wie auch immer man die Musik dann beschreiben möchte. Gerade wenn sie für andere Leute schreiben und mit diesen Leuten, ich habe auch am Anfang noch gar nicht richtig gecheckt, wer das überhaupt alles ist. Mhm. Deswegen bin ich für mich so unvorbereitet da so hingelaufen, weil ich erst dann mit der Zeit verstanden habe, mit wem ich da überhaupt zusammenarbeite. Also ich wusste natürlich um deren Präsenz, aber ich wusste gar nicht, was das, also mit wem die schon alles zusammengearbeitet haben, was sie selber gemacht haben, wusste ich, aber wer da so sonst so an der Tür klopft und dass dann diese Menschen, die einfach so toll sind, aber auch so nicht nur erfolgreich, sondern auch so herzlich erfolgreich sind. Das sind einfach so liebe und empowernde Menschen. Und als ich dann da so hin bin, dachte ich, meine Güte, ich bin hier einfach gar nicht richtig vorbereitet. Aber natürlich, da gebe ich Rafa recht, ich habe einfach Visionen. Mhm. Ich habe Visionen und habe Ideen. Und ich brauche dann einfach Menschen, die mich dann so an die Hand nehmen und sagen, hey, wir fühlen das, lass es uns machen. Und das haben all diese tollen Menschen gemacht. Und das sind einfach die wunderschönsten Momente und der schrecklichste Moment war. Der schrecklichste.
Das habe ich gar nicht gefragt. Ich habe nach dem Herausforderungen. Oh,
wir sagen natürlich, der schrecklichste Moment war, als ich zum allerersten Mal mich gehört habe.
Wirklich?
Ja.
Warum?
Da muss ich direkt rülpsen und husten und auch kotzen. Also, warum hat Netesfy? Weil ich, also das Ding ist halt, ich habe mich mittlerweile an meine Podcast-Stimme gewöhnt und ich habe mich daran gewöhnt, wie ich ausschaue, wenn ich vor der Kamera rede. Das hat auch alles sehr, sehr lange gedauert. Sehr, sehr lange. Kennen wir alle, ne?
Ist absurd, oder? Also als jemand, der das professionell macht, kann ich mich in der Zwischenzeit, also das ging recht schnell, dass ich mich hören konnte, aber mit dem Sehen tue ich mich immer noch schwer. Denkst du, guckst du dich dann auch immer an und denkst du, so, meine Güte, da geht ja alles, also ich finde auch in meinem Gesicht bewegt sich so viel, wenn ich spreche. So viel. Das ist ja auch der Grund, warum ich Angst habe vor Botox. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wenn ich mir dann immer selber so zugucke, denke ich mal, dein Gesicht. Also das ist interessant, weil ich ja nun auch schon seit irgendwie 15 Jahren vor der Kamera stehe. Ja. So. Und trotzdem finde ich mich noch komisch. Aber
glaubst du, Testfall, das ist, weil du aus dem Radio gekommen bist und dann eigentlich ja mittlerweile eine viel, viel längere Zeit eigentlich vor der Kamera hast. Aber glaubst du, dass du dich eher an deine Podcast-Radio-Stimme gewöhnt hast, weil das so dein,
voll mein Butter- und Brotgeschäft einfach lange war. Ne? Also jetzt hält es sich so die Waage. Also ich mache ungefähr seit 15 Jahren Fernsehen und war 15 Jahre auch regelmäßig im Radio zu hören, auch mit meiner eigenen Sendung und so weiter und so fort. Daran habe ich mich gewöhnt. Lustigerweise mag ich meine Stimme auch sehr gerne, also meine Sprechstimme mag ich gerne. Aber
nicht
ich mag mich nicht sehen. Ich
nicht
mag mich
du.
Immer noch nicht sehen. Tessa, obwohl es jetzt ungefähr gleich lang ist. Aber
ich mag
egal,
dich ja sehr gerne sehen.
Wirklich?
Ja, Entschuldigung.
Like my face is like, was hat die denn ihr mit ihrem Gesicht?
Hör auf.
Nee, ja, gut, ist egal. Okay,
also,
komm, red du weiter.
Du siehst wirklich toll aus und ich meine ja. Also wirklich.
Also du hast dich gehört.
Neben dir sehe ich ja aus wie die kleine bucklige Schwester.
Gott.
Also pass auf, ich habe mich dann gehört und ich war entsetzt.
Scheiße.
Ich war entsetzt. Mhm. Ich war, was denkt der sich? Mhm. Wer ist dieser Bekloppte? Mhm. Was macht der da? Oh, das bin ja ich selber. Beenden. Exit. Rausrennen.
Abort
Lass
Mission.
Es sein.
Abort
Alarm,
Mission.
Alarm, Alarm.
Abbruch.
Nee, ich war wirklich so, was denkt denn der Kleine sich? Und da muss ich auch da wieder sagen, Jen und Rafa, wie die mich da abgeholt haben, wie die Therapie gemacht haben, wie ich dann auch, oh, Malonda, ich habe jetzt mit Layla gearbeitet, aber mit Malonda habe ich am Anfang gearbeitet. Ja. Malonda hat dann auch mir so ein bisschen die Angst genommen, vocalmäßig. Malonda, tolle Künstlerin, macht selber tolle Musik, folgt ihr, hört ihre Mucke. Malonda will auch eingeladen werden und ich finde, Malonda gehört hier auch hin.
Ja,
Malonda muss
unbedingt.
Zu Tratsch und Tacheles.
Ja.
Die hat mir letztens geschrieben, wo ist die Einladung? Ich war so, Malonda, du kommst. Malonda, wenn du zuhörst, du kommst. Und ihr folgt jetzt alle Malonda und tollt und feiert ihre Musik. Und Malonda hat damals mir auch geholfen.
Auf Instagram heißt die Frau Malonda. Oder?
Ja, wie auch immer, das schafft ihr. Ihr müsst auch mal jetzt Dinge selber machen. Wir können nicht alles vorbereiten. Das nervt mich auch. Hier noch ein Link, da noch ein Link. Ja, jetzt brauchst du noch ein Linktree. Leute,
also 8 Meter lange Shownotes.
Es gibt eine Suchmaschine überall, da könnt ihr mich eintippen. Ich kann nicht mehr und Malonda auch. Ich liebe euch. So, und Malonda nur mal ganz, ganz besonders. Muss mich wieder beruhigen. Pass auf, Tessfall. Ich wollte jetzt sagen, die Malonda hat mir da auch schon Angst genommen. Und dann haben wir erstmal den Song ruhen lassen. Da sind wir mal ein paar Runden einfach, da habe ich mal losgelassen. Mhm. Das ist ja mein neues Ding. Und dann habe ich gemerkt, es ist nicht nur meine Stimme, Es ist auch, dass der Song noch nicht meiner ist. Mhm. Die erste Version war mega, versteh mich nicht falsch. Aber so wie es jetzt ist, ist es erst danach geworden. Und dass da wieder auch Rafa und Jen und Chris ist ja ein bisschen später erst dazugekommen für die späteren Songs und auch dann fürs Mastern. Chris ist dann beim Vocal mit dabei gewesen. Da war ich aber schon ein bisschen sicherer. Aber auch da hat er mir ganz, ganz viel Angst genommen bei den Aufnahmen. Also ich kann nicht mehr, die sind einfach die süßesten Menschen der Welt. Ich liebe euch. Und dann ist Halleluja zu der Version geworden, die ich dann auch wollte. Und da ist mir auch ganz viel Respekt entgegengekommen. Weil natürlich hätte man auch als ProduzentInnen sagen können, du pass mal auf, mein Lieber, so viel Geld verdienen wir jetzt auch nicht. Das ist halt der Song, wir können da vielleicht noch Kleinigkeiten ändern, aber wir können jetzt hier auch nicht 1000 Schleifen drehen. Mhm. Weil, to be honest, wir haben halt auch ein eigenes Musikprojekt, nämlich unsere Band. Mhm. Und das haben die ja. Die waren halt währenddessen auf Tour und Schieß mich tot und waren halt immer da, weißt du? Mhm. Und das ist nicht selbstverständlich. Das sagen die immer, aber das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Und dann haben wir es geschafft zusammen. Und als dann die Version da war, wie sie da war, dann war ich zufrieden. Oh. Und jetzt performe ich den auf der Bühne und es macht mir Spaß. Und ich sag's nochmal so, Leute, ne? Es ist ja so, dass es gar nicht unüblich ist, dass man, wenn man live performt, sich im Hintergrund selber die Backing-Vocals macht. Das heißt, dann wirkt die Stimme einfach ein bisschen voller und intensiver. Mhm. Das macht die Beyoncé. Hat nicht. Ich habe das gestern nicht gemacht.
Und du,
ich habe das
super
einfach nackig gemacht und wurde live begleitet mit einer zweiten Stimme. Und Leute, weil viele Leute, wirklich das Süßeste war, die Leute waren überrascht, dass ich singen kann.
Ja,
alle hatten ein bisschen Angst, glaube ich.
Aber kannst du dich noch daran erinnern, was ich auch...
Du hast es auch gesagt.
Ich habe es auch gesagt. Ich war so, ich weiß ehrlicherweise nicht, als mir die allererste Version von Halleluja, also die es ja dann auch nicht geworden ist, ne, als du mir die geschickt hast und ich die dann so im Auto gehört habe, hat das dann so angefangen. Ich habe das schön, ich finde ja, man muss Musik immer, wenn man eine gute Anlage im Auto hat, und ich habe eine gute Anlage im Auto, weil ich mit einem Menschen verheiratet bin, dem das sehr wichtig
der
ist.
Jerry.
Der Jerry, der hat auch so, der würde ja auch gerne so eine Proletenschüssel fahren, wenn er könnte, ne, mit so einem, der hätte auch gerne, wir fahren ja so ein Kombi, ne, so eine Familienkutsche, und wenn der könnte, wird der dann noch so einen Subwoofer einbauen. Und dann denke ich immer, nee, geht nicht, weil wir brauchen den Kofferraumspace. Okay, du hast
geil
jetzt Kinder. Egal, auf jeden Fall habe ich das also im Auto gehört, wir haben da eine verhältnismäßig gute Anlage, und dann habe ich das so 2-3 Mal gehört und dann dachte ich, oh Gott sei Dank, der kann richtig gut sein. Dann dachte ich, süß, was macht, ne, man denn, ne, wenn man...
Wenn es nicht gut ist.
Wenn es nicht gut ist.
Du hättest dich zusammengerissen.
Ja, natürlich hätte ich mich zusammengerissen, aber ich war so froh, dass ich dir da nichts vormachen
aber
musste.
Aber Tessa, da kennst du mich ja auch schon ein bisschen. Ich hätte ja nichts
gemerkt.
Veröffentlicht,
ja,
wenn ich es nicht konnte. Aber gestern, das war wirklich so süß, weil dann, weil ein paar Leute haben den Song ja auch schon gehört, die da waren. Und die fanden das natürlich dann toll. Mhm. Waren dann aber so, wie viel Autotune ist da drin? Also singt er die hohen Töne wirklich selber?
Aha.
Und das einfach jetzt so auch zu präsentieren und gar nicht so im Sinne edgy badge, ich zeig's auch, aber einfach so eine Wertschätzung für, oh wow, das hätten wir aber gar nicht gedacht. Und ich möchte einfach, dass jetzt mit der nächsten Zeit, bis dann die EP kommt, genau dieser Moment in die Köpfe aller gepflanzt wird. Liebe Leute, wenn ihr Events habt, wenn ihr kleine Festivals habt, auch die großen, ne, versteht mich nicht falsch, oder ihr mal jemand braucht, der oder die so ein bisschen vorbandmäßig für eure, also Beyoncé, ne? Du weißt ja, der ruft mich an. Dann habe ich richtig Bock jetzt darauf. Ich habe Bock, diese Songs zu singen. Und wir haben ja gestern von der zweiten Single Mutterland, was ja Selina
geschrieben hat. Sie hat darauf bestanden, dass du sagst, mitgeschrieben habe.
Ach, die Sommer, die hat das selber geschrieben.
Ja, besteht sie aber drauf. Die hat das
selber geschrieben.
Sie saß neben mir gestern und meinte, wir haben das zusammen geschrieben. Dann habe ich zu ihr gesagt, jetzt nimm es halt einfach mal an.
So, also Selina, die ganzen geilen Lines, die ihr dann auch bald hören werdet, sind wirklich tatsächlich von ihr. Und wir haben es ja gestern als Piano-Version gemacht, als Ballade. Tessfei, du bist schon wieder rumstoßen.
Nee, ich bin nicht am Anschluss. Hier direkt Shampoos am Release-Tag. Eigentlich hätte ich dir einen Shampoos mitbringen sollen.
Nein.
Heute für, hast du, aber Blumen.
Ja, nein, du hast doch gestern das moderiert für mich netterweise. Du warst doch mein Blumenbouquet.
Ich war dein Blumenstrauß.
Du warst so viel mehr als ein Blumenstrauß. Du warst Champagner, Blumenstrauß, Orga-Queen, du warst alles.
Egal, aber wir reden jetzt über Mutterland, bitte.
Ja, mach ich doch.
Ich unterbreche dich mit meinen Geräuschen.
Das macht doch, Tess, weil wenn ich mich von jemandem gerne unterbrechen lasse, manchmal, dann... Dann ist es von dir. Pass auf, mein Herz. Es ist so, dass wir eine Piano-Version gemacht haben, also eine Ballade aus einem Song, der eigentlich keine ist. Um so ein bisschen anzuteasern, was da im September, wow, im September kommt die zweite Single. Und wir alle, also Selina, Chris, alle sind uns einig, Klaus auch. Klaus, ich liebe dich übrigens. Klaus hat gestern Kamera gemacht, Bohai. Klaus hat mich schon immer bei all meinen Videocontent-Sachen unterstützt. Jetzt auch hinten raus auch für die Videogeschichten. Und Klaus und ich werden auch das zweite Video zusammen machen. Ich freue mich sehr darauf. Bohai Film, eine tolle Agentur. Die sind jetzt auch umgezogen. Die haben jetzt ein riesen Büro. Bei denen läuft's richtig. Ich bin so stolz auf Klaus.
Ja, Klaus ist
Klaus, einer der süßesten Menschen.
Der und, ist sehr, sehr lieb auch.
Und so talentiert.
Ja.
Und so gut darin.
Und so anständig einfach. Ach, der Klaus ist richtig anständig.
Ja, ja, ist ein
ne?
guter Typ. Ach Gott, Klausi, ich liebe dich. Ja. Und wir alle sind uns einig, dass wir auf die EP eine Piano-Version packen von Mutterland.
Als B-Seite.
Ja, weil das einfach geil ist.
Gebe, ne?
Und das Gute ist auch, dass ich jetzt neben Halleluja auch für die Phase einfach schon den zweiten Song habe, nämlich Mutterland als Piano-Version.
Nice.
Das heißt, ich kann jetzt wirklich so langsam, kommt da was zusammen und dann ist es soweit. Tesfai, ich möchte nochmal wirklich an dieser Stelle mich bei dir bedanken. Ich liebe dich sehr.
Oh.
Du bist mir eine große Unterstützung, nicht nur gestern gewesen, auf diesem ganzen Weg, auf all meinen Wegen, die wir jetzt eh zusammen auch machen. Und ich hoffe, dass ich zu 80% die Unterstützung bin, die du für mich bist,
ach, mein
weil
Süße.
Dann hast du schon gewonnen. Mehr kriegst du von mir nicht. Ach so, Leute, Happy Pride müssen wir noch sagen.
Ja, das müssen wir noch sagen. Aber weißt du, eigentlich war ja die Idee, den Release im Juni zu machen, weil du gesagt hast, ich will zur Pride rauskommen.
Das wollte ich ja auch noch sagen, genau.
Ja.
Happy Pride, Leute. Natürlich kommt Halleluja im Pride-Monat. Es ist eine Queer-Hymne, es ist die Pop-Queer-Hymne des Jahres. Auch wenn es bisher nur 3 Leute das Video gesehen haben, ist mir scheißegal, weil der Song ist, was er ist und der ist wirklich gut. Und
das Video war auch, du
das
siehst
Video
unglaublich
ist geil.
Aus.
Shoutout an Ricarda, an Özlem, an Valentin, an alle, die bei diesem Video mit dabei waren. Auch an Crystal, die mir bei den Performances geholfen hat. An die ganzen tollen Menschen, die mich unterstützt haben. Evan, Make-up, Camille, Styling, Christina, die ganze Zeit BTS-Fotos macht, die auch gestern wieder Fotos gemacht. Also es gibt so viele Leute, guckt einfach bitte in die Beschreibungen, da sind alle da. Und natürlich auch an meine Schwester, die gestern da war, tatsächlich der süßeste und unterstützendste Mensch seit 25 Jahren. Und immer an meiner Seite und einfach toll. Und jetzt hat nicht, machen wir weiter, oder?
Ja, und zwar mit einer Sache, für die wir uns extra keine Kategorie überlegt haben, weil wir das Thema und den Gegenstand nicht in eine Rubrik packen wollen, weil wir da nicht irgendwie haha wie hihi mäßig drüber sprechen möchten und ehrlicherweise auch gar nicht so ausführlich, weil ich manchmal das Gefühl habe, wir drehen uns, was dieses Thema angeht, in Schleifen, aber doch möchten wir es kurz an dieser Stelle erwähnen. Und zwar geht es um Rammstein. Ihr habt von den Vorwürfen gegen Rammstein gehört. Einige Frauen haben sich in den letzten Wochen mutigerweise zu Wort gemeldet. Sie berichten von einem System, das um Rammstein herum geschaffen wurde, das ihnen Frauen, ich sage jetzt mal, für sexuelle Handlungen zuführt. In einem richtigen Casting werden junge, teils sehr junge Frauen, wo ich wirklich noch sagen möchte, Mädchen eigentlich, herausgesucht und explizit dem Frontmann Till Lindemann in einem kranken, anders kann man es nicht sagen, System vorgeführt, so, der sich dann eine herauspickt, die sexuelle Handlungen an ihm vollziehen darf. Und einige berichten davon, wie sie mit Erinnerungslücken aufwachen und einen sehr versehrten Körper wiederfinden, Bruises, also blaue Flecken, Wunden und keine Ahnung haben davon, wie sie und wo sie sich das zugezogen haben. Aber vieles deutet in dem Zusammenhang auf sexuelle Gewalt hin. Interessant finde ich an der Stelle die Berichterstattung, weil da natürlich so zwei Extreme zusammenkommen. Einmal ist es natürlich die Verdachtsberichterstattung. Also es gibt einen Verdacht, der von mehreren Seiten jetzt ja auch eidesstattlich auch bekundet wurde. Also es gibt eidesstattliche Erklärungen von Zeuginnen und von Betroffenen, die sagen, das ist mir passiert. So. Und entsprechend wird daraufhin natürlich jetzt berichtet. Aber man muss bei solchen Sachen natürlich immer darauf achten, dass man die Persönlichkeitsrechte, in dem Fall von Till Lindemann, nicht verletzt. Und das ist ganz interessant zu sehen, in welchem Tango sich da die deutschen Medien befinden, weil natürlich bei einer Stimme das vielleicht noch ein bisschen einen anderen Impact haben oder einen anderen Impact hat, als wenn das irgendwie so viele Frauen berichten, wie es jetzt eben der Fall ist. Und es ist schon interessant zu sehen, wie man sich da so durchlavriert und so. Ich habe jetzt auch gerade in der Sendung für den RBB einen Beitrag über Rammstein gehabt und da muss natürlich Legal irgendwie dreimal drauf gucken, dass wir da nichts Falsches sagen, weil ich an einer Stelle darüber spreche, dass es...
Du einfach sagst, der Wichser.
Es gibt halt so ein Skript, das in meinem Kopf läuft, ja, ne? Ja, ja. Und dann natürlich den Dingen, die ich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen darf, ja. Und da muss man dann einfach eine scharfe Trennung machen und so und so. Es ist schon interessant, sich damit auf dieser Ebene zu beschäftigen. Ehrlicherweise auf einer persönlichen Ebene kann ich das fast gar nicht, mich damit beschäftigen. Ja. So.
Das Politikum.
Mein lieber Tarik, ich war in Paris.
Ja.
Bei Beyoncé.
Tessa.
Wow, Frau von Welt. Du weißt doch, oh la la.
Meine Tessie.
Oder es mit deinen Worten zu sagen, vive l'amour. Ich war in Paris.
Vive l'amour.
Ich war in Paris
bei
Beyoncé.
Weißt du, dass ich heute meine Prada-Tasche trage? Und die trage ich, weißt du, warum ich mir gekauft habe? Nee. Weil Emily in Paris...
Das ist die Cleo,
ja,
ne?
Ja, das ist die Cleo, die gelbe. Und die habe ich mir wegen Emily in Paris gekauft.
Da kommt jetzt bestimmt auch die neue Staffel.
Oh mein Gott, ja, Tess.
Oh mein Gott, Tarik, das habe ich dir noch gar nicht erzählt.
Was denn?
Talking about Emily in Paris. Auf dem Rückflug von Paris. Rate mal, wer neben uns in der Schlange stand.
Sie.
Gabrielle.
Nein.
Ja!
Gabrielle. Sieht der echt so süß aus?
Der sieht richtig gut aus. Der war so auch so undercover mit Cappy und so. Mm. Und ich konnte das gar nicht glauben. Und ich war dann so, be cool. Ich so, hey, ist klar, ich stehe jeden Tag vor dem in der Schlange, klar. Und dann waren wir so weg und dann meinte ich so zu Merle, Merle, weißt du, wer das war? Und sie so, nee, weiß ich nicht. Ich so, das war Gabrielle. Und sie so, dann hat sie sich nochmal umgedreht und es war wirklich Gabrielle. Oh, es ist nicht abgefahren.
Witzig.
Da bin ich in Paris, fliege aus Paris nach Berlin zurück.
Ja.
Und stehe wirklich mit Gabrielle von Emily in Paris in der Schlange.
Ich meine, Tessa, ich glaube dir immer alles, aber ich habe eine Freundin, Jasmin, die kennst du auch.
Ja, klar.
Ja, die Jassi. Grüße an die Jassi. Jasmin sieht immer Promis.
Wirklich.
Also die sieht eine Person und sagt dann, ah, guck mal, da ist Paulina Roschinski.
Ja.
Dann drehe ich mich um und denke mir so, das ist nicht Paulina.
Nee, das war wirklich
weißt
Gabrielle.
Du? Und dann 3 Meter später sieht die wieder jemand anderen. Da sage ich so, Jasmin, das ist nicht die Person.
Also,
aber dir kann ich glauben,
das, mir kannst du glauben. Ich habe ihn ja vor allen Dingen auch an der Stimme erkannt. Und dann war ich auch so, ja, yep, safe, ganz sicher. Ich sehe nicht so viele Promis, so, aber den habe ich auf jeden Fall safe erkannt. Und ich war da ja, wie gesagt, nicht um Promis zu spotten, obwohl ich an dem Abend vorher tatsächlich viele Promis gesehen habe. Wie gesagt, ich war bei Beyoncé und ist schon immer interessant, ne? Also, ich meine, ich will jetzt auch gar nicht so viel spoilern, weil du ja eigentlich nach Köln wolltest, das vielleicht vom Tisch ist.
Das klärt sich jetzt alles noch.
Okay,
es ist
gut.
Kompliziert, mein Leben.
Ja, das Leben ist kompliziert.
Das Leben als Popstar, ich habe keine Zeit mehr für Beyoncé.
Oh, jetzt.
Baby, lass mich.
Wo ihr quasi Pierce
habt
seid
schon blockiert.
Auf Augenhöhe.
Die hat nämlich auch noch nichts geteilt. Ich
wie
bin
blöd,
so, Beyoncé, lass
willst
mich jetzt
Willst du ihr mal einen Reminder schicken oder
nee,
lassen wir es jetzt
hab ich
einfach?
Schon.
Hast du
die
schon?
Die ist blockiert.
Ah ja, okay.
Ich habe sie blockiert, aber jetzt erzähl. Entschuldigung.
Blocker. Also
Beta-Blocker.
In Paris.
Beta-Blocker, Beyoncé-Blocker, ich kann nicht mehr. Okay.
Also, Beyoncé in Paris gibt sich immer sehr viel Mühe. Also ich finde, wenn man in Berlin auf ein Beyoncé-Konzert geht, ist man immer so, ja cool, haben wir Beyoncé live gesehen und so. Und dann guckst du aber immer, was dir so, ne, das ist halt auch ein bisschen das Schicksal von Social Media, du siehst ja, was die überall anders schon gemacht haben.
Ist
und dann denkst
so?
Du so, ja klar, und dann denkst du immer so, ah ja, okay, this is what I got. Okay,
dann macht die mehr, oder wie?
Ja, klar.
Wow.
Also pass mal auf. Also in Paris hat die sich schon mehr Mühe gegeben. Paris, also schau mal, bis die in Paris war, Stockholm ist das losgegangen, dann war sie irgendwie auch schon in Schottland gewesen, dann war sie in Belgien gewesen, dann war sie in Holland weiß ich gar nicht, in den Niederlanden gewesen und so. Und dann erst in Paris hat sie...
Hat es warm gelaufen.
Hatte sie sich so warm gelaufen in Paris, hat sie aber dann so eine Sache gemacht, die sie vorher noch nicht gemacht hatte. Und das war eine riesen Überraschung.
Oh, ja.
Wow. Das war der Moment, über den wir auch gleich nochmal länger sprechen werden. Sie hat ihre Tochter Blue Ivy bei der Performance von My Power bzw. Black Parade auf die Bühne geholt. Das war die absolute Überraschung, weil sie das eben vorher noch nicht gemacht hat und sie hat sich bewusst dazu entschieden, das in Paris das erste Mal zu machen. So, sie hat es dann seither in London immer mal wieder gemacht. Ich glaube, in London hat die auch so absurderweise so 3 Shows oder sowas gespielt, ne? Also in riesengroßen Arenen. Die spielt ja keine Halle mehr, die irgendwie weniger als 50.000 hat oder so. Es ist schon abgefahren. Aber sie hat sich also bewusst dafür entschieden, dieses Debüt, so das Bühnendebüt von Blue Ivy in Paris zu feiern. So, natürlich war das Publikum in Paris auch krass textsicher. FranzösInnen können ja immer kein, die können ja kein Englisch, aber die Texte von Beyoncé, die können sie auf jeden Fall. Immerhin. Und im Publikum auf der VIP-Tribüne, ich glaube, ich habe dir vorm Konzert noch das Foto geschickt. Ich habe Kris Jenner gesehen und meinte so, oh mein Gott, Tarek, rat mal, mit wem ich mir den Space teile. Habe ich dir vorm Konzert ein Foto geschickt.
Aber Luftatmer.
Waren ja Selena Gomez, Megan Thee Stallion, ich glaube Kylie Jenner war auch
was
da.
Denkst du?
Also das war schon auch ein heftiges Publikum und dieses Publikum und diese Bühne hat sie dann quasi genutzt, um Blue Ivy auf die Bühne zu holen. Das Publikum im Stadion durchgedreht, die Menschen im Internet sind komplett durchgedreht und ja. Die Reaktionen auf diesen Auftritt, auf diesen allerersten Auftritt, die waren dann naja, so wie es Internet halt manchmal auch ist, wirklich ekelhaft.
Mhm.
Also man kann dann einfach nicht differenzieren, dass da halt so eine 11-Jährige einfach irgendwie auf der Bühne gestanden hat. Nein, die Häme und der Spott, die kamen sofort. Blue Ivy wäre zu steif gewesen, zu unbeholfen und so, ne? Die 11-Jährige hat auf gar keinen Fall das PerformerInnen-Gen der Mutter oder des Vaters geerbt. Und ja, und ich habe mir diese Reaktion so durchgelesen und auch gedacht so,
wow.
Vor allen Dingen interessanterweise ist es ja nicht nur dabei geblieben, sondern wie gesagt, Beyoncé hat sie ja dann nochmal in London nochmal rausgeholt und Blue Ivy hast du auch das Gefühl gehabt, die hat da irgendwie noch ein Hühnchen zu rupfen.
Ist auch warm gelaufen
mit der, ja genau, natürlich war die dann viel, viel besser, die Performance.
Besser aber in Anführungsstrichen.
In Anführungsstrichen, ja klar. Ich fand es ja sehr, sehr sympathisch sogar, dass die jetzt nicht so eine super Performerin gleich bei ihrem ersten Auftritt auf der Bühne war, sondern einfach so.
Nicht so wie ich gestern.
Ja, nicht so wie du gestern. Sondern halt so wie eine 11-Jährige tanzt, die man mit ihrer Mutter irgendwie auf die Bühne darf, weißt du? So. Und ich fand das total niedlich.
Ja.
Aber ich merke schon an deinem an der Tatsache, wie du darauf antwortest, dass du da so eine leicht andere Meinung hast. So. Oder auf jeden Fall eine Meinung.
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen,
anders ist, weiß ich gar nicht.
Ich liebe ja meine Bibi.
Ja.
Machen wir uns mal gar nichts vor, wo sie gerade mal kurz blockiert ist. Aber ich bin ja auch dramatisch. Ja. Ne? Ich kann ja manchmal dann auch nicht. Ich habe den Auftritt mir ja nicht angeschaut.
Mhm.
Und wir haben ja schon mal ein paar Mal, also die aufmerksamen Tratschis wissen ja, dass ich ein großes Problem damit habe. Ein riesengroßes Problem, wenn Eltern sich dazu entscheiden, ihr Kind auf eine Bühne zu stellen. Und das habe ich, wenn es Eltern machen, die keine Öffentlichkeit haben. Das habe ich aber auch, wenn sogar ein bisschen mehr, bei Eltern wie Beyoncé, die eine Öffentlichkeit haben. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie man ein Kind, und ich mache jetzt hier kein Victim-Shaming, ne? Ich sage jetzt nicht, naja, die hätten ja wissen müssen, dass da so scheiß Kommentare kommen und deswegen hätten sie es nicht machen sollen. Das meine ich damit nicht. Aber ich kann nicht nachvollziehen, wie man einem Kind so einen Stress Weil Beyoncé ist das gewohnt. Die ist, die, ich meine, die ist ja selber auch ein bisschen kleiner Kinderstar gewesen früher. Muss man sich dann auch fragen, ob das ihr immer dann so gut getan hat. Ich meine, am Ende ist sie, wer sie ist, versteht mich nicht falsch. Aber wir wissen ja auch, dass sie nicht immer so happy war über ihre eigene Geschichte. Und auch wie dann Medien mit ihr umgegangen sind. Und dass man sich dann dazu entscheidet.
Auch ihre Familie mit ihr umgegangen
ist. So, und die Familie. Und natürlich will sie alles besser anders machen. Und das glaube ich auch. Und ich bin der Letzte, der irgendwie tatsächlich dann auch sagt, das sollen Eltern machen, das sollen Eltern nicht machen. Ich kann es nur nicht nachvollziehen. Ich verstehe es nicht, wie man aus dieser Position heraus ein Kind, was in meinen Augen auch als Erzieher, sag ich ganz ehrlich, die Karte spiele ich nur, wenn ich sowas sage. Ich werde immer sagen, was weiß denn der schon? Der hat ja keine Kinder und das stimmt auch bis zu einem gewissen Punkt. Aber ich habe mich da auch mal ausbilden lassen und habe da so einen, auch einen Blick drauf, der zumindestens mir berechtigt, da eine Haltung und Meinung zu haben.
Du darfst auf jeden Fall eine professionelle Meinung Dankeschön. Dazu haben. Entschuldigung,
danke,
das kann man doch ganz klar sagen. Ja.
Danke, aber du weißt ja, wie Eltern reagieren da manchmal. Mhm. Dann denkst du, jetzt hast du erstmal selber Kinder. Und ja, das stimmt auch bis zu einem gewissen Grund, aber ich habe mich damit halt auch schon mal professionell beschäftigt. Auf jeden Fall glaube ich, dass Kinder andere Dinge tun sollten, als vor einem 50.000 Publikum, Menschenpublikum zu performen und dann als Erwachsener muss man Kinder schützen. Wenn du dich als Erwachsener in Situationen begibst, wo man manchmal nicht so richtig einschätzen kann, sind sie tatsächlich gefährlich für mich? Da gilt das nicht, finde ich. Aber als Erwachsener, der ein Kind schützt, kann man abwägen, ob das eine Gefährlichkeit sein kann. Und das Internet ist ein räudiger Haufen. Bühnen sind krasse Stressmomente. Das wissen besonders Eltern wie Beyoncé. Ich verstehe dann nicht, wie du dann dich dazu entscheiden kannst. Und es ist ja dann auch dummerweise leider passiert. Das rechtfertigt nicht die Wichser, die Scheiße labern.
Ich weiß genau,
verstehe mich richtig. Und in einer perfekten Welt wäre das auch anders. Aber selbst in der perfekten Welt, wo es die Wichser nicht gäbe, möchte ich nicht, dass Kinder, ich persönlich, dass Kinder diesen Stress ausgesetzt sind, auf dieser Bühne performen zu müssen. Weil man sieht das ja auch bei den Kardashians. Ich liebe ja die Kardashians. Aber wenn ich dann sehe, wenn diese teilweise auch sehr jungen Kinder in so einem Paparazzi-Meer sind, diese ganzen Blitze auf einer Bühne sind ja auch so viele Eindrücke. Kinder haben ein ganz, ganz anderes Level. Deswegen lernen die ja auch Dinge so schnell, weil die so offen sind. Wenn du aber diese Offenheit mit Blitz und Eindrücken und Reizen überreizt, überfordert das Kinder in einer Art und Weise, die toxisch und nicht gesund ist. Mhm. Und deswegen kann ich verstehe es nicht, wie man das machen kann. Ich verstehe es nicht.
Ja, ich bin da halt immer so, dass ich denke, na ja, gut, okay, ich kann das, ich habe Kinder, ich würde das nicht machen, so. Ich würde die nicht mit auf die Bühne holen. So, habe ich auch noch nie gemacht. Also ich habe auch noch nie, also werde ja immer auch irgendwie auf irgendwelche Kinderfilmpremieren eingeladen und so. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, meine Kinder mit auf den roten Teppich zu nehmen, weißt du, so für Dinge, für Fotos, so, das gibt's nicht. Auf der anderen Seite weiß ich aber natürlich, dass die Normalität meiner Kinder eine andere ist als die von Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. So, ich habe das auch in Paris war es ganz interessant, hat mich eine Kollegin, das war eine Social Media Beauftragte für einen großen Drogeriemarkt, hat mich gefragt, wie meine Kinder eigentlich meinen Job verstehen oder ob meine Kinder verstehen, was ich mache. So, und dann habe ich gesagt, ja. Und die so über, also wie kommen die damit zurecht? Und ich so, wie kommen die damit zurecht? Wie kommen die damit zurecht, dass ab und zu dich Leute auf der Straße ansprechen? Ich habe jetzt das große Glück, dass die meisten Menschen, wenn ich mit den Kindern bin, uns dann auch in Ruhe lassen. Und die mich aber ansprechen, immer sehr, sehr freundlich und sehr wertschätzend um die Ecke kommen. Also, ne? Das ist dann nicht so, dass mir irgendjemand auf der Straße irgendwo so ein Gegel brüllt. Ruhrgebiet.
Ja. Das wäre aber wiederum wertschätzend.
Das wär schon sehr wertschätzend. Also das passiert nicht. Aber für meine Kinder ist es, glaube ich, es ist anders normal als jetzt zum Beispiel für meine Nichten und Neffen. So, ja, die nicht so richtig verstehen, was ich da mache, die für die das auch komisch wäre, wenn ihre Mutter jetzt plötzlich auf einer großen Bühne oder im Fernsehen oder was auch immer zu sehen wäre, die nicht erkannt oder so, weißt du, für meine Kinder ist es, die stellen das gar nicht mehr so in Frage, und ich frage mich, ob das auf eine bestimmte Art und Weise nicht auch bei den Kindern von Prominenten so ist. Ist es bis zu einem gewissen Punkt, muss man es dann machen, ist nochmal eine andere Frage, aber ist es bis zu einem gewissen Punkt auch für eine Blue Ivy nicht Normalität, dass ihre Mutter auf so großen Bühnen vor so einem großen Publikum steht,
ja,
dass das eben ihr Leben ist?
Ja, ja.
Ist es für, und jetzt glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich gerade die Kardashians verteidige, aber ist es für deren Kinder nicht auch ein Stück weit Normalität, dass sie eben von Paparazzis verfolgt werden? Paparazzi, nicht ohne S, ne? Paparazzi, verfolgt werden. Ist das nicht ein Stück weit normal? Muss man sie dann nochmal bewusst und extra diesen Situationen aussetzen? Das weiß ich nicht. Das glaube ich, finde ich auch eher nicht.
Ja.
Ich mache das ja auch nicht. Ja. Aber es ist schon normaler, wenn du in solchen Familien groß bist, als für andere.
Auf jeden Fall. Das Ding ist aber, dass das, was da als Normalität gelebt wird, ja auch den erwachsenen Personen
zu viel
oft ist. Sehr, sehr schadet und oft sehr, sehr toxisch ist. Und es ist das eine, wenn jetzt Ivy im Backstage ist, dann würde ich sagen, klar, lass die doch dabei sein, wenn ihre Mutter denkt, natürlich will die mit der abhängen, dann später go for it. Und natürlich ist es so, ja, die eine Mutter geht zur Kasse, der andere Vater geht sonst wohin und meine Mutter geht halt einfach auf die Bühne. Ja klar, das sind die Unterschiede von Berufen. Ich nehme aber in der Regel, wenn ich jetzt Ärztin bin, nehme ich mein Kind auch nicht mit in OP.
Ja,
weil ich mir denke, vielleicht hat mein Kind hier nichts zu suchen. Für mich ist das normal. Ja klar, aber mein Kind wird da wahrscheinlich eine kleine Scheibe von mit nach Hause nehmen. So, und da muss ich mir überlegen, ob es dann sinnvoll ist, diese Kinder dann auch noch auf die Bühne zu packen, neben dem allen anderen Stress. Und da muss ich auch sagen, ich habe da eine kleine Metapher. Und zwar, wir wissen, es gibt die Geschichten von Kindern, die sehr, sehr früh auf einer Bühne waren, ob jetzt die Eltern berühmt oder nicht waren. Wir wissen, was mit einem Großteil dieser Kinder passiert ist. Viele leben nicht mehr. Mhm. Viele haben Drogenprobleme. Viele kämpfen bis heute mit dem Scheiß, den ihnen passiert ist. Deswegen, wenn ich ein Kind in einer Rolle in einem Film sehe, ich denke mir dann, fuck, das passiert nicht bei allen, aber bei einigen passiert's. Warum warten wir nicht einfach? Warum lassen wir das nicht die Kinder dann irgendwann in einem Alter, zumindest ab 16, 17, irgendwie mitentscheiden lassen. Wir wissen, was mit diesen Kids passiert. Und meine Metapher ist, da ist eine Klippe. Und Beyoncé sitzt in diesem Auto. Und die weiß, da sind schon einige runtergefahren. Und das ist nicht gut gegangen. Und die gibt Vollgas und fährt da einfach auch mit hin. Das ist das, was ich nicht verstehe. Und auch wenn wir zum Beispiel an die Geschichte von Bobby Christina denken. So, es gibt dieses Video, wo Whitney Houston ihre Tochter, da war die super klein, mit auf die Bühne nimmt bei der My Love Is Your Love Tour. Wir wissen ja auch heute, dass sie es gemacht hat, weil sie schützen wollte, weil sie als Mutter mit dabei sein wollte, weil ihre Mutter, als sie auf Tournee war, ist ihr halt sexuelle Gewalt passiert. So sieht es ja im Moment aus. Da gibt es ja Filme drüber, wo auch die Brüder das erzählen. So, und wahrscheinlich hat Whitney sie ganz nah bei sich haben wollen. Im Backstage natürlich go for it. Aber dieses Kind steht da total verstört, hält sich an den Händen fest, an den Beinen fest. Guck mal, jeder kennt doch Kinder, wo wir sagen, jetzt sag doch mal Hallo zu dieser fremden Person. Was machen Kinder da? In der Regel drehen die sich zur Seite um, drehen sich mit dem Gesicht weg und halten die Eltern unten am Bein fest. Das ist schon bei einer Person einem Kind zu viel. Und mich nervt auch, wenn dann Eltern sagen, du musst der Person jetzt die Hand geben. Nein, das müssen Kinder nicht. Das lernen die irgendwann.
Ja,
das lernen die irgendwann. Und jetzt überleg mal, da ist nicht eine Person, die deine Hand will. Da sind 50.000 Menschen. Was das mit einem Kind macht, auch wenn eine Ivy bludern denkt, ich kann damit gut umgehen, weil meine Mutter ist ja auch Beyoncé. Am Ende macht das was mit denen.
Ja.
Und da denke ich mir, schützt doch irgendwie die Kinder. Ihr habt doch die Geschichten Und ich weiß, dass das aus Liebe passiert. Ich weiß auch, dass das eine Beyoncé macht, nicht weil sie eine scheiß Mutter ist. Ich meine, wer so eine Kacke labert, haltet eure Schnauze. Das ist eine gute Mutter. So weit würde ich niemals gehen. Ich kann nur diese eine Entscheidung
nicht verstehen.
Das verstehe ich nicht.
Ja. Weißt du, ich glaube auch jetzt, ich unterscheide so ein bisschen bei Film und Schauspiel. Ich glaube, dass ich da in Sachen Kinderschutz und psychologischer Betreuung von Kindern schon sehr viel getan hat, sehr viel verändert hat.
Die haben auch immer so große Augen, diese Kinder in Filmen. Vielleicht nervt mich Kinder das ja auch. Aber die suchen sich da auch immer die mit den größten Augen aus.
Ja, natürlich mit dem Ausdruck stärksten Gesicht.
Oh, und ich bin immer so, nicht schon wieder. Ich meine, ich will die Kinder nicht schämen. Ich liebe die ja. Ich mag die. Ich will, dass die nur spielen gehen. Aber dann denke ich, ich spiele mit deinen großen Augen. Ja. Dass wir auch so Stereotype schon von Kindern kreieren. Ja. Wie hat ein Baby auszusehen, damit wir das auf einer Leinwand zeigen? Leute, ich bin da auf so vielen Ebenen raus. Und jetzt muss ich eine Sache noch sagen, Tesfaye. Heidi Klum. Aha. Wir können über Heidi Klum sagen, was wir wollen. Wir dürfen und müssen auch Heidi Klum kritisieren. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, was diese Frau alles auch für geile Sachen macht. Mhm. Und eine geile Sache, neben ihren Businesses und neben der Tatsache, dass die wirklich sich da was aufgebaut hat. Es gibt Momente, die sind nicht so toll, versteht mich nicht falsch. Aber ich gucke auch manchmal lieber mittlerweile mehr auf die Habenliste. Nicht bei allen, aber bei Heidi Klum schon. Es gibt Linien, Leute. Und Heidi Klum ist bei mir auf der anderen Seite, nämlich auf der Habenseite. Mhm. So, kleiner Heidi Klum-Vortrag. Und auf jeden Fall, ja, weil ich höre euch ja schon, Tradis. Und das dürft ihr auch. Ihr sollt und müsst auch mich kritisieren. Aber ich sag's halt, wie es ist. So, und auf jeden Fall,
so.
Heidi Klum.
Ja.
Ja, ist ja so. Mhm. Ist ja so.
Ist ja so,
Heidi
natürlich.
Klum hat mit ihren Kindern, macht sie etwas, was ich auch aus pädagogischer Sicht sehr gut finde. Nämlich sie, so gut es geht, da rauszuhalten. Und die Tatsache, dass dann eine Person wie Leni mit 16, wo man vielleicht noch nicht alles checken kann, wo es aber auch, ne, die Ratschläge einer Mutter, eines Vaters, Erziehungsberechtigten, wer auch immer sich um dieses wunderbare Kind kümmert, wo man auch
einfach
darauf angewiesen ist, in den Austausch zu gehen,
so.
Bezugsperson, hat man sich halt dann gemeinsam dazu entschieden, dass das der Moment ist, wo Leni halt rausgeht. Mhm. Und das finde ich stark.
Social-Media-Debüt war sehr geplant.
Ja.
Vorher hat sie nicht stattgefunden.
Ja.
Sie wird 16 und die Mutter sagt, okay, wieso auf einem Debütantinnenball gefühlt. Ja. Ne? Jetzt stelle ich dich der Öffentlichkeit vor, weil jetzt bist du groß genug und kannst mitbestimmen. Ja.
So, das finde ich stark.
Naja, es ist ja, am Ende ist ja auch ein bisschen geregelt, also wie wir Normalsterblichen unsere Kinder in den kleinen Bubbles, die wir zur Verfügung haben, auch zeigen dürfen oder nicht. Das ist, glaube ich, da gibt's ja gesetzliche Regelungen zu, dass du bis ab einem gewissen Punkt quasi Kinder nicht mehr ohne ihre Zustimmung in deine sozialmediale Öffentlichkeit zerren darfst?
Ja, aber auch da, liebe hat eine Testfall, würde ich sagen, das sollten wir mal ein bisschen umdrehen.
Mhm.
Weil wirklich, liebe Eltern, postet so viele Sachen von euren Kindern, wie ihr wollt. Es ist nicht meine Aufgabe, euch das zu verbieten.
Mhm.
Ich kann jetzt nur einfach mal sagen, wie ich es vielleicht machen würde. Wenn ich ein Kind hätte, ich würde kein Bild von meinem Kind auf Social Media posten. Weil ich finde, dass ich das nicht mit dem Kind abgesprochen habe. Ich möchte, dass jedes Kind, egal wie alt es ist, versteht, was es bedeutet, wenn ich dieses Bild poste. Und ein 5-jähriges Kind kann das nicht verstehen. Wie auch? Also, bevor ich das nicht mit dem Kind geklärt habe und besprochen habe, ab einem gewissen Alter, wird es keine Bilder von meinem Kind geben. Und das hat so, so viele Gründe, aber primär, dass ich alle Entscheidungen, die ich für mein Kind dann natürlich als Erwachsener entscheide, aber in jedem Momenten, wo ein Kind sich dazu äußern kann, und das kann es irgendwann, bis zu dem Moment möchte ich darauf warten, weil es mir einfach das größte Gut ist, dass ich mit meinem Kind, nicht bei allen Dingen, aber bei den meisten, in einen Austausch gehe. und mit einem 5-jährigen Kind kann ich diesen Austausch nicht machen. Das führt aber dann nicht dazu, dass ich es dann trotzdem veröffentliche, weil ich das einfach dann als Erziehungsberechtigter entscheide, sondern wenn es diesen Austausch nicht gibt, gibt es auch nicht das Foto.
Boom.
Das ist meine Einstellung.
Ja, naja, also...
Und Tess, bei dir muss ich ja sagen, das feiere ich ja auch sehr. Ich feiere nicht nur Heidi Klum, ich feiere natürlich primär dich und das jeden Tag aufs Neue, nämlich die Tatsache, dass du ja die Kinder deiner...
die Kinder deiner Gesichter... dass du die Kinder deiner Gesichter.
Nein.
So viele. Ich bin eh two-faced.
Dass du die Gesichter deiner Kinder nicht zeigst.
Nee, zeige ich nicht. Das wird es auch nicht geben.
Und das finde ich wichtig, weil damit machst du ja auch genau das, was ich gerade dir erzählt habe.
Ja, ja, ich überlege eh.
Ich liebe dich.
Ich liebe dich auch, mein Schatz.
Du bist die Mutter des Jahres.
Nein, das bin ich. Oh, wow, Rabenmutter, da gibt es viele Storys.
Du bist die Mutter des Jahres für mich.
Ich überlege tatsächlich oft, mache ich das, mache ich das nicht und so, weil natürlich auch das Internet immer relativ schnell ist mit Hinweisen. Ich gucke schon, dass man sie nicht erkennt, wenn ich sie überhaupt auf Instagram habe. So, also ich versuche sie schon sehr, sehr wenig da zu haben. Sie gehören aber irgendwie auch zu meinem Alltag. Sie gehören irgendwie zu meinem Leben, so wie du. Dich frage ich ja auch immer vorher, darf ich das posten? Hallo?
Schon Bilder gesehen, meine Güte.
Also, naja, und deswegen mache ich das nicht. Aber ja, also es ist ein schwieriges Thema. Ich, so sehr ich mir auch Mühe gebe, ich krieg's auch nicht immer hin.
Tesfai, ich würde mal sagen, wir machen da jetzt erstmal einen kleinen Punkt. Ein Thema, was du jetzt gerade schon so ein bisschen mit rausgegeben hast, ist die Tatsache, dass wir auf jeden Fall, und das machen wir auch noch, über das Thema Frühsexualisierung von Kindern sprechen.
Ja,
vor allem von jungen Mädchen und vor allem auch, wenn es um junge Mädchen geht, die sehr, sehr erfolgreiche Eltern haben.
Ja.
Und wie dann die Presse, aber auch wir als Öffentlichkeit Dinge in diese jungen Körper hineininterpretieren teilweise oder zu 100%, die einfach, also das nennt man Frühsexualisierung.
Ja. Ja.
Nicht, wenn man im Schulunterricht sagt, dass es neben Hannelore und Hans-Dieter auch den Dieter und den Dieter, die Hannelore und die Hannelore und auch Menschen gibt, die auf den ganzen Kram gar keinen Bock haben. So, das ist einfach nur Bildung.
Boom.
Boom. Ich habe heute schon mehrere Booms von dir bekommen.
Hast du,
ich bin
du heute
im
so Boom-Modus. Bist, ja.
Boom, boom, boom. Tesfai.
Ja, mein Schatz.
Das war's.
Oh, was für eine Folge.
Ja.
Was für ein Tag. Ich
ja.
möchte jetzt eh noch, also Freunde, ich sage euch, wie es ist. Tarek und ich haben jetzt hier fertig gemacht, aber wir haben noch sehr viel Redebedarf.
Ja.
Wenn ihr Redebedarf mit uns habt, kommuniziert mit uns
ja.
über die DMs. Sagt
ja.
uns, wie ihr die Folge heute gefunden habt.
Ja.
Sprecht mit uns. Wir freuen uns da immer
ja.
von euch zu lesen.
Ja.
Das macht ihr toll. In dem Zusammenhang
ja.
abonniert uns,
ja.
liked uns,
ja.
gebt uns tolle Bewertungen und dann hören wir uns bald wieder.
Ja, und folgt mir jetzt auch auf Spotify.
Boom.
Gebt mir Herzen.
Ja.
Hört den Song, teilt
ja.
den Song, teilt das Video, kommentiert das Video auf YouTube. Egal, wo ich bin, ist mir scheißegal. Hört dieses Lied, packt das in eure Playlisten. Oh mein Gott. Hört es zu Hause, schickt mir Videos, wenn ihr es hört. Wenn ihr Musik auflegt, spielt es. Also macht einfach, was ihr wollt mit diesem Lied, aber macht was damit. Das würde mich so, 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 so freuen. Und der
wisst,
Song hätte es auch verdient. Nein,
ja.
der Song hat es verdient.
Boom!
Boom!
Tarek, ich liebe dich sehr.
Ich dich noch viel mehr.
Wir euch auch. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss!
Boom, boom, boom!